Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Hallo, 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 da seid ihr ja. Hallo, hallo. Ja, einen wunderschönen guten Abend hier beim Zeltfestival Ruhr 2025. Ich freue mich wieder hier zu sein, dieses Jahr zum dritten Mal. Dritte Folge von Immer Theater mit Dani, Radio Bochum Podcast. Ich sehe euch so schlecht durch die Schirme hier. Könnt ihr mich sehen? Ja, ihr seht mich, ne? Hallo. Ja, und ich habe heute Morgen um 8 Uhr, als ich meine Kinder in die Schule gefahren habe, die VfL-Bahn gesehen von der Bugestra. Und da dachte ich so, geil, besser kann es doch nicht laufen heute. Dieter Hecking zu Gast hier auf dem grünen Kanapee. Besser geht's doch gar nicht. Im April habe ich mich mit Dieter Hecking zum ersten Mal auf dem grünen Kanapee hier verabredet. Also nicht hier, sondern im Schauspielhaus. Da steht es ja normalerweise. Und da haben wir eigentlich ausgemacht, dass wir uns in Bermuda zum Klassenerhalt wieder treffen. Das haben wir nicht gemacht. Was gibt's denn da zu lachen? Stattdessen haben wir uns auf einen Kaffee bei Löscher getroffen und haben ausgemacht, dass wir uns nochmal hier beim Zeltfestival treffen, auf dem grünen Kanapee. Und das machen wir jetzt auch. Ich freue mich total, dass er hier ist. Dieter Hecking, meine Damen und Herren, VfL-Coach. Applaus, Applaus! Hallo. Ja, geht doch was. Dieter.
Hallo.
Wir haben uns ja schon hinter der Bühne gesehen. Wir müssen ja nicht so tun,
als wenn wir uns gerade sehen.
Aber wir setzen uns mal schnell, damit ihr uns besser sehen könnt, ne? So, hallo. Ja, Mann, ich habe ein bisschen Druck. Ich habe heute Morgen direkt von Michael Wurst und auch noch ein paar anderen so viel Spaß mit Dieter. Wird bestimmt interessant. Ich sofort so, Gott, ja, was heißt das denn? Oder Philipp Rentsch hat mich gefragt, kannst du bitte die fragen? Nein, das war ein Scherz. Ich stelle natürlich nur meine Fragen. Und wie ihr ja wisst, ihr kennt ja wahrscheinlich den Podcast von mir. Also mir geht es ja vor allen Dingen um den Menschen, Dieter Hecking, um die Menschen, die ich hier auf dem grünen Kanapee treffen darf, die sich mir ein bisschen öffnen. Das hast du ja schon in der ersten Folge unseres Podcasts gemacht. Ich hoffe, die habt ihr auch alle gehört, weil vielleicht wird es ein bisschen schwierig, wenn ihr den ersten Teil nicht kennt, dann wisst ihr vielleicht bestimmte Sachen nicht, wie zum Beispiel, dass du abäppelst.
Abäppeln, ja. Abäppeln tue ich auch zu Hause, ja.
Also wenn nicht, müsst ihr halt zu Hause nochmal den ersten Teil. So ist wie, wenn man den zweiten Teil erst guckt, ja. Also heute ist zweiter Teil, Dani Rösner mit Dieter Hecking. Applaus. Ja, und Dieter, du hast ja gesagt, du kommst gerne zu mir, weil du weißt, ich rede vor allen Dingen gerne über Menschen und da wird es dir nicht gefährlich, aber trotzdem müssen wir kurz über Samstag sprechen.
Den nächsten?
Das machen wir auch noch, aber was ist denn Samstag passiert? Ja, beziehungsweise, warte, ich sag noch was. Christoph Kramer, mit dem saß ich ja auch schon hier. Ja. Und der hat zu mir gesagt, wenn du so richtig cool, fußballaffin rüberkommen willst, dann musst du immer so die Leute fragen, die du zu Gast hast, Fußballer oder Trainer, musst du sagen, war das ein variables 4-4-3, das ihr gespielt habt?
4-4-3 vor allem.
Hab ich ja gemerkt.
Ja gut, ich sehe, Dani, du bist wieder gut vorbereitet, auf die Stunde, die wir haben. Ja, was war Samstag? Samstag war kein guter Tag. Wir wollten das Heimspiel natürlich unbedingt gewinnen, haben aber leider, bis zum 16. haben wir es ganz ordentlich eigentlich gemacht. Nur waren wir zu torungefährlich, wenig Kreativität gehabt, wenig Durchsetzungsvermögen. Und der Gegner dann dreimal aufs Tor geschossen, zweimal war er drin. Das sind dann so Spiele, die du nicht brauchst, weder als Trainer noch als Mannschaft noch als Fan. Aber ja, es ist gerade ein bisschen holprig und diese Phase müssen wir jetzt auch mit aller Kraft armieren.
Da sprechen wir jetzt drüber. Vielleicht habt ihr auch noch mal ein paar Tipps für den Dieter. Deswegen ist er heute hier, ne?
Ja, immer raus damit, ne?
Aber sag mal, apropos Christoph Kramer, warum, der war doch auch im Gespräch hier, ne? Also beziehungsweise ist er mal an der Kastropper gesehen worden, als du schon hier gerade angefangen hast als Trainer. Könnte man den jetzt nicht holen? Wäre der nicht was?
Chris, ich glaube, Chris hat seine aktive Laufbahn jetzt doch langsam zu den Akten gelegt. Es stimmt, wir waren sogar einmal im Gespräch. Da hat er mir klar signalisiert, dass es nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftliche Gründe hat, wegen seiner Vertragsauflösung in Gladbach. Und damit war das Thema auch schnell durch.
Wollen wir den nochmal anrufen und fragen?
Chris Kramer können wir immer anrufen. Der würde sicherlich was dazu beitragen, dass der Abend gelingt.
Ich bin jetzt übrigens hier total, hört ihr uns noch gut? Weil ich höre uns mega laut hier auf der Bühne, das ist auch. Aber wenn ihr uns gut hört, ist ja alles in Ordnung. Ja, top, richtig gut. Ja Mensch, Dieter, also, vierter Spieltag, 3 Punkte, 16. Platz, hast du es gerade schon gesagt. Und jetzt frage ich dich, ist es denn jetzt wirklich schon so richtig brenzlig, beziehungsweise brennt die Hütte, brennt dir die Hütte, oder kann man jetzt noch nicht von, wir schaffen das alles nicht mehr und wie soll das überhaupt gehen und sprechen?
Ja, wir bewegen uns ja in einem Fußballgeschäft, das ist immer sehr aufgeregt. Das wissen wir, und wenn du den Start so hinlegst, wie wir ihn hinlegen, mit einem schlechten ersten Saisonspiel in Darmstadt, wo wir schon ein bisschen Druck auf den Kessel selber gemacht haben, weil wir einfach nicht gut gespielt haben, dann spielst du gegen Elversberg, gewinnst relativ souverän 2-0, die danach, glaube ich, 9 Punkte jetzt gemacht haben. Also dieses Spiel muss man ein bisschen einordnen. Im Pokal war es dann wieder holprig, wie viele Mannschaften auch sehr holprig in die zweite Runde reingekommen sind. Und dann spielst du auf Schalke. Ja, ganz ehrlich, dieses Spiel dürfen wir nicht verlieren. Ja, wir waren die bessere Mannschaft über die gesamte Spielzeit, aber wir leisten uns gerade individuelle Fehler zu viel, die dazu führen, dass wir leider Spiele nicht gewinnen. Und deshalb ist es schon holprig. Und ob jetzt, ob es brennt oder Feuer unterm Dach ist, von außen wird manchmal ein bisschen mehr reingetragen, wie es ist. Aber auch außen, die Meinung ist nicht so verkehrt. Das muss man auch ehrlicherweise sagen, dass wir noch nicht durchschlagskräftig sind vorne im Sturm, dass wir nicht so kreativ daherkommen, wie wir es uns gerne wünschen würden. Das ist klar. Und dieser Kritik muss man sich einfach stellen. Und wichtig ist aber, dass wir intern natürlich alle Sachen ansprechen. Und ich glaube, dass wir defensiv stabiler sind wie noch am ersten Spieltag, wenn die individuellen Fehler nicht wären. Und wir müssen jetzt einfach sehen, dass wir den Turnaround hinbekommen nach und nach. Und da, du wirst mich noch mehr fragen, deshalb will ich jetzt nicht alles auf einmal beantworten.
Intern haben wir das ja letzten Montag hier schon besprochen mit Philipp und Gerrit. Also was da passiert ist auf Schalke, haben wir schon intern ein bisschen besprochen und verarbeitet, was da gegen Schalke passiert ist. Was hast du denn am Samstag der Mannschaft im Kreis gesagt? Direkt nach dem Spiel hast du dich ja da, ich weiß, dass du schon in der Pressekonferenz gesagt hast, es bleibt unter uns, aber ich frage nochmal nach.
Wir sind ja unter uns.
Ja, wir sind ja unter uns.
Okay. Also was sagt man in der Mannschaft im Kreis? Also erstmal ist es so, dass wir das neu eingeführt haben, weil für mich ist es immer sehr unsäglich. Die Spieler müssen Interviews geben nach den Spielen. Ich muss Interviews geben, sodass wir einfach irgendwo eine Zeit brauchen, um einfach mal das, was passiert ist, zumindest mal ganz kurz anzusprechen, eine kurze Einschätzung zu geben, bevor dann alle auseinandergehen. Einige in den VIP-Bereich, einige wollen nach Hause, einige haben noch Behandlung, man kommt nicht richtig zusammen. Deshalb haben wir diesen Kreis unmittelbar nach dem Spiel eingeführt. Ja, was sagt man nach so einem Spiel? Ich glaube, man kennt mich. Ich bin der Mann der offenen Worte. Ich habe gesagt, Jungs, das war nichts. Weil wir haben es in der zweiten
Halbzeit. Aber nicht in dem Ton, oder?
Doch schon, weil ich glaube, man muss dann auch schon mal die in die Wunde das reinstechen, das Messer. Ja, weil es nützt uns nichts, wenn wir schönreden. Ja, wir haben nicht gut gespielt. Wir haben wenig Torchancen rausgespielt, obwohl wir optisch überlegen waren. Und da müssen wir einfach besser werden, das habe ich der Mannschaft gesagt. Es gilt aber auch, Ruhe zu behalten und jetzt nicht alles an die Wand zu malen. Genau, was du gerade gefragt hast, ob jetzt damit schon alles gelaufen ist für dieses Jahr. Wir wissen, es ist keine einfache Saison. Wir wollten oben mitspielen. Das kann immer noch passieren, das ist nicht ausgeschlossen. Trotzdem haben wir viele Verletzte gerade, die uns richtig wehtun. Leistungsträger, die wir als Leistungsträger eingeplant haben. Und muss man wirklich sagen, auf die Jugend wollen wir auch setzen. Das ist ein, wie sagte Dirk Dufner so schön, ist ein Spagat zwischen Jugend fördern und trotzdem sportlich ambitioniert zu sein. Das ist gerade sehr holprig, da dürfen wir auch nicht die Augen vor verschließen und trotzdem weiß ich, dass die Mannschaft Vollgas geben wird in den nächsten Wochen.
Fragst du dich dann, ihr könnt einfach immer applaudieren, wenn Dieter was gesagt hat. Fragst du dich dann nach so einem Spiel, habe ich alles richtig gemacht? Habe ich alles gegeben als Trainer, was ich hätte richtig machen können? Also stellst du dir so Fragen? Also wenn ich scheitere, wenn ich zum Beispiel nicht jetzt irgendwie gut moderiere oder was anderes nicht gut mache, dann frage ich mich das. Ja, habe ich wirklich alles gegeben dafür? Stellst du dir dann so Fragen, wenn du nach so einem Spiel nach Hause fährst?
Ja, natürlich. Also man gibt ja einen Matchplan, heißt es ja neudeutsch, einen Matchplan vor, wo man natürlich auch der Mannschaft mitgegeben hat, was haben wir gut umgesetzt. Und daran richte ich mich erstmal, was waren die Vorüberlegungen für das Spiel, sodass ich nach dem Spiel zum Beispiel sagen kann, dass wir von der Struktur her gegen den Ball vieles richtig gemacht haben, so wie wir es vorgehabt haben, dass wir im Ballbesitz bis, sage ich mal, 25 Meter vom Tor auch vieles richtig gemacht haben, nur dann in der Umsetzung Richtung Tor. Das war nicht in Ordnung, das war nicht gut genug, um Reußen Münster vor größere Probleme zu stellen. Und das merkt man ja auch, wenn der Torwart vom Gegner keinen Ball hält im Spiel oder halten muss, dann ist es schwierig, davon zu sprechen, dass wir kreativ sehr viel gemacht haben oder offensiv sehr viel gemacht haben. Und das ist dann für mich die Aufgabe zu erklären, warum war das so? Wir haben es versucht, dann so ab der 60. Minute mit zwei Stürmern vorne zu spielen, sind wir nicht richtig durchgekommen. Dann gibt es natürlich auch zu hinterfragen, warum der eine oder andere nicht gerade an seinem Leistungsvermögen ist. Das sind auch Fragen, die man nach jedem Spiel hat.
Und stellst du dir dann auch, fragst du dich auch, bin ich an meinem Leistungsvermögen?
Ja, natürlich. Ich glaube, wenn du als Trainer nicht bei 100% bist, kannst du nicht erwarten, dass deine Mannschaft bei 100% ist. Und trotzdem versuchst du es immer wieder vorzuleben. Aber es gibt so Momente wie in dem einen oder anderen Spiel, wo du einfach auch ohnmächtig bist. Ich nehme mal das Pokalspiel, ja, wo Ibrahim Sissoko nach 5 Minuten verletzt ausscheidet, wo wir einen Elfmeter kriegen müssen. Du weißt, wenn wir den Elfmeter reinmachen würden, haben wir ja auch noch nicht geschafft dieses Jahr, ja, wenn wir den reingemacht hätten, dann läuft so ein Pokalspiel in eine ganz andere Richtung und du gewinnst wahrscheinlich 3-4-0 und jeder sagt, Bochum ist souverän weitergekommen. Und das haben wir noch nicht gehabt, dieses Momentum haben wir noch nicht auf unsere Seite gezogen und das wird wichtig sein, dass wir das wieder hinbekommen.
Jetzt hast du ja beim Abstieg, am Tag des Abstiegs, hast du ja davon gesprochen, dass du alles versuchen wirst, das wieder zu reparieren. Denkst du, du hast das richtige Werkzeug?
Ja, gut, dass du das nochmal ansprichst, weil ja, wenn ich sage, wir versuchen es zu reparieren.
Ich auch noch öfter.
Ja, wir versuchen es zu reparieren. Das heißt nicht automatisch, dass wir aufsteigen. Ja, wir wussten, wir haben einen großen Umbruch. Ich glaube 16 Abgänge haben wir gehabt. Wir haben 15 Neuzugänge. Wir versuchen gerade mit 19, 20-Jährigen die Zukunft zu gestalten. Das braucht alles ein bisschen Zeit. Das reklamieren auch andere Mannschaften für sich. Und trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass wir mehr als 3 Punkte haben, weil das hilft natürlich. Jedes Erfolgserlebnis hilft natürlich einer neu formierten Mannschaft, Selbstvertrauen zu gewinnen. Und das ist es nicht da. Das haben wir uns selber eingebrockt und jetzt gilt es aber nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern jetzt müssen wir daran arbeiten, dass wir hoffentlich in Paderborn dann da den Weg wieder finden, wo wir sagen, wir fangen an zu punkten, wir fangen an, gut, besser zu spielen. Das wird jetzt die Aufgabe sein. Wenn wir das haben, dann kann es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen.
Und ich muss trotzdem nochmal dich auf Samstag ansprechen. Und hast du dann auch mal so Momente, in denen du in den Spiegel guckst und dir denkst, Mann, Dieter Klaus, warum habe ich das mir angetan oder warum tue ich mir das an?
Nein, also erstmal, der Spiegel ist weit weg, so genau will ich da gar nicht reingucken nach dem Spiel.
Das war auch eine Frage, ob du eigentlich eitel bist.
Eitel, in dem Moment will man mein Gesicht nicht sehen, da gucke ich selber nicht ins Spiegel, weil dann bin ich so sauer und enttäuscht und das merkt man mir auch an, also ich kann mich da nicht verstellen. Man merkt relativ schnell, ob ich entspannt bin oder ob ich sauer auf irgendetwas bin, aber ich glaube, so kennt man mich mittlerweile auch in Bochum. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, ich bin so, wie ich bin, authentisch und von daher mit dem Spiegel habe ich mir geschenkt am Samstag. Wie war die Frage nochmal?
Ob du eitel bist.
Ach, das war die Frage, ja.
Genau.
Nein, eitel würde ich mich nicht sehen, nee.
Aber guckst du gerne in den Spiegel? Findest du dich gut so als Typ?
Wenn wir 3-0 gewonnen haben, gucke ich sehr gerne in den Spiegel.
Nochmal zum Reparieren, Dieter. Ne? Auf Wikipedia habe ich einen Eintrag gefunden. 2010, 2011 hast du ja in Nürnberg die Mannschaft auf dem Abstiegsplatz übernommen und hast sie dann auf Platz 6 der Tabelle geführt. Das heißt ja, dass du das kannst. Du kannst ja reparieren. Mit 10 Dibutanten unter 23. Leute, also wenn es jemand kann, dann doch Dieter Hecking, oder?
Ja,
habe ich dich noch mal dran erinnert?
Ja,
da war doch was.
Mal dran erinnert, genau. Nein, das war damals in Nürnberg wirklich eine tolle Mannschaft. Ilkay Gündoğan, auch bestens bekannt, war damals, glaube ich, 18 Jahre. Ja, ich weiß nur, dass wir wegen ihm haben wir das Training verlegt, weil er seine Schule, sein Abitur machen sollte. Damit er morgens in die Schule konnte, haben wir dann am Nachmittag erst trainiert. Das war eine super Mannschaft. Und wir haben auch jetzt wieder Riesentalente. Das muss man ja auch mal herausstellen. Dass, ich glaube, am Wochenende haben 6 oder 7 Spieler unter 20 Jahre für den VfL Bochum gespielt. Ja? Und dass das noch nicht alles rund sein kann, das ist für mich normal. Bei aller, dass man das gerne schneller hätte, ist es für mich ein Stück weit normal, dass gerade die jungen Leute, und die haben wirklich ihre Leistung am Wochenende gebracht, die brauchen jetzt aber die Unterstützung von den erfahrenen Leistungsträgern. Und das habe ich der Mannschaft auch gesagt, die sind jetzt in der Verantwortung, dass die erfahrenen Spieler die Jungen an die Hand nehmen und nicht, dass die Jungen die Erfahrenen an die Hand nehmen, das wäre nicht gut.
Aber das stimmt auch so, ne? Deswegen habe ich das gerade nochmal gesagt mit Wikipedia, weiß man ja nie, aber das stimmt genau so, ne? Mit
Wikipedia lügt nur ab und zu.
Genau. Aber wenn ich dir das jetzt so sage, denkst du dann nicht, ja, stimmt, kann ich? Und bist du stolz und denkst du, ja...
Nein, stolz ist der falsche Ausdruck. Ich glaube, du musst als Trainer einfach Selbstbewusstsein haben, um gewisse Phasen einer Phase zu überstehen. Ich habe heute Morgen noch mit jemandem telefoniert, Simon Rolf, das ist ein ehemaliger Spieler von mir, der dann gerade keine leichte Zeit hat.
Das war doch eine Frage von mir, Dieter. Ja, du, ich wollte dich fragen, ob du mit Simon Rolfes telefoniert
hast. Ja, habe ich heute Morgen.
Ja. Warte, ich streiche mal durch.
Ja, aber er sagt eben auch, das wissen wir, wenn du im Fußballbusiness unterwegs bist, gibt es Phasen, wo du sehr erfolgreich bist und es gibt Phasen, wo es nicht so erfolgreich ist. Es gibt meistens ganz, ganz wenig Grauzone. Ja, es gibt nur schwarz oder weiß und dem musst du dich stellen mit all den Facetten, die dann auf dich einprasseln. Und du brauchst schon ein dickes Fell. In der jetzigen Phase lese ich relativ wenig, weil ich glaube, das bringt nicht viel gerade.
Ich würd dir abraten. Du hast mit Simon Rolfes telefoniert, weil du dir Erkundigung, warum wird er gepfiffen? Weil du dir Erkundigung holen wolltest über den neuen Spieler, über den neuen Stürmer. Also rufst du dann an und sagst, Simon, erzähl mal.
Ja gut, das ist natürlich Netzwerken, ne? Das ist klar, dass ich mir natürlich über die Spieler, die wir verpflichten, nochmal auch eine dritte und vierte Meinung einhole, ohne dass unsere Meinung ist natürlich die wichtigste. Wenn wir sagen, das ist ein Spieler, der uns weiterhelfen kann und Dirk Dufner mit seinem Team das gut vorbereitet hat, dann ist es wichtig, da trotzdem nochmal zu erfragen, sag mal Simon, warum habt ihr den Spieler geholt? Das ist ein junger Spieler, deutscher U-Nationalspieler. War bei Manchester City, bei Leverkusen hat dafür knapp 2 Millionen Ablöse bezahlt. Das kann also schon mal so schlecht nicht sein. Und für mich ist einfach wichtig, wie ist der Charakter, worauf soll ich aufpassen, was hilft ihm, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen, was wollt ihr von ihm haben? Und ich glaube, das sind Gespräche, die man einfach führen muss vorab, um sofort auch mit dem jungen Spieler gut ins Gespräch zu kommen und ihn auch gleich da abzuholen.
Und was hat der Simon gesagt?
Ja, Simon hat gesagt, dass er ein sehr schneller Spieler ist mit fast 36, 37 km/h. Ich glaube, er könnte einer der schnellsten Spieler bei uns im Kader ist er sicherlich. Mit Gerrit wird spannend, einer von den beiden wird der schnellste sein. Und er hat mir gesagt, ja, Dieter, das ist ein junger, talentierter Spieler, du hast mehrere davon und kann dir helfen, aber er braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit, hab Geduld. Und das ist genau das, was du im Fußballleben selten hast, Geduld. Ja, du willst sofort das Ergebnis haben und das wird die Aufgabe sein, von meiner Seite dem Jungen erstmal Unterstützung zu geben. Und ich glaube, wenn er sich wohlfühlt, wir haben jetzt eine kleine Länderspielpause, einen kleinen Break drin und vielleicht hilft er uns dann auch schon beim ersten Auswärtsspiel in Paderborn wieder.
Und dann hast du gesagt, danke Simon, tschüss.
Ich habe ihm erstmal gefragt, wer wird neuer Trainer in Leverkusen, konnte er mir noch nicht beantworten.
Was ist denn mit diesen beiden Last-Minute-Transfers jetzt? Wie bist denn du da eingebunden überhaupt? Das muss ja jetzt richtig, richtig schnell gehen. Und wie läuft denn das dann?
Ja, wie läuft sowas? Es ist zwar irgendwo, Moritz Buschinski hat eigentlich relativ klar bei uns hinterlegt, dass er gerne den Verein im Sommer verlassen möchte. Wir haben gesagt, okay, wenn ein entsprechendes Angebot reinkommt, dann werden wir uns das überlegen. Moritz hat dann bei uns eine richtig gute Vorbereitung gespielt, sodass ich gesagt habe, aus sportlichen Gründen ist da ein Stoppschild von meiner Seite. Das hat der Dirk auch genauso verstanden. Er hat sich auch gewehrt, aber als dann der FC Basel um die Ecke kam mit einem Angebot, wo man wirklich sagen muss, bei Restlaufzeit vom Vertrag 10 Monate, dann wäre er ablösefrei gewesen, dann eine Summe zu bekommen, die im mittleren oder im unteren 7-stelligen Bereich ist, dann kannst du als VfL Bochum nicht Nein sagen. Das ist einfach so, da sind wir in der Nahrungskette ein bisschen weiter unten. Und von daher haben wir schweren Herzens dem zugestimmt. Aber natürlich mit der klaren Forderung von mir, wir brauchen dann aber auch einen Ersatz für ihn. Ich weiß, dass wir mit vielen Spielern gesprochen haben, mit vielen Vereinen gesprochen haben, viele Denkmodelle hatten, welchen Spieler wir gerne hier sehen würden in Bochum. Aber das ist Fußball. Die Spieler, die Berater spielen auch ihr Spiel. Die Spieler hoffen natürlich möglichst lange, dass vielleicht noch ein Erstbundesligist sie nimmt. Ja, und dann am Ende wird es dann eng. Dann läuft einem die Zeit davon. Und dann musst du gucken, gut, den deutschen Markt haben wir wirklich gescannt. Laut Dirk und seinem Team haben sie alles abgeklärt. Dann vertraue ich denjenigen auch, was sie mir sagen. Und dann ging es halt darum, was ist im Ausland noch möglich. Und jetzt sind wir noch auf Michael Obafemi gekommen, ein schneller, wendiger Spieler, der jetzt sehen muss, dass er möglichst schnell hier ankommt. Ich habe ihn heute kurz gesehen. Morgen hat er sein erstes Training und dann wird man sehen und hoffentlich kann er uns schnell helfen.
Und die Fans haben ja ein bisschen Angst, dass sie selbst auf dem Platz mitspielen müssen oder Busfahrer oder so. Das steht so ein bisschen in den Foren, die du nicht lesen solltest. Vielleicht liest du sie auch, können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber glaubst du jetzt daran, also du musst ja jetzt morgen dann zum Training gehen und dir bleibt ja nichts anderes übrig. Du musst ja daran glauben, oder? Also sonst ist ja auch scheiße für die Mannschaft.
Ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich glaube nicht dran, dann hier, der Vertreter vom VfL Bochum ist da, dann könnte ich gleich zur Geschäftsführung gehen. Nein, genau.
Anderen hören aber auch zu.
Ja, das ist ja auch gut so. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen. Natürlich glaube ich daran, dass wir besser spielen können, als das, was wir bis jetzt gemacht haben. Zumindest vom Ergebnis her muss es besser werden. Hier und da war die Leistung schon auf Schalke, muss ich sagen, mal wirklich ein richtig ordentliches Auswärtsspiel gemacht, mit einem Ausgang, der so nicht verdient war, aber das ist eben im Fußball, ist ein Ergebnissport, und wenn das positive Ergebnis ausbleibt, dann kommt Kritik auf und dem muss man sich stellen, und trotzdem ist der Glaube bei uns und mit dem Staff, mit dem Trainerteam und auch der Mannschaft, denke ich, da, dass wir auf jeden Fall besser und erfolgreicher spielen können.
Wie ist es überhaupt mit der Mannschaft? Erzähl mal ein bisschen, also die beiden, die hier waren, Gerrit Holtmann und Philipp Hofmann, die haben ja schon, ne, da sitzen die Radio Bochum-Leute, die haben ziemlich geschwärmt von Dieter Hecking. Ne? Also, und schwärmst du auch von deiner Mannschaft?
Mal mehr, mal weniger.
Ja, ich meine, daran liegt es, Dieter. Daran liegt
es. Wenn wir verlieren, ist es weniger. Ja, aber nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, diese Mannschaft, da sind wirklich sehr gute Charaktere dabei, die auch wissen, wie Fußball geht. Aber mir ist auch wichtig, dass man auf der zwischenmenschlichen Ebene ein Miteinander hat, und ich glaube, nur dann kann es auch funktionieren, dass du auch mal so eine Phase wie jetzt, die nicht gut ist, wo wir gerade ein Tief haben, auch gemeinsam durchleben musst, weil wenn du da rauskommst, dann gehst du, sagt man so schön und flapsig manchmal im Sport, dann kommt man gestärkt da raus. Aber ich glaube, genau darum geht es jetzt in diesem Moment, dass wir ein bisschen holprig dastehen, dass wir ein bisschen wackelig sind, das Selbstvertrauen bei dem anderen vielleicht gerade nicht ganz so groß ist. Und das ist jetzt meine Aufgabe, mit meinem Trainerteam zusammen diesen Glauben, den du ja gerade auch schon angesprochen hast, den Jungs zu vermitteln, dass wir eng zusammenrücken müssen, dass wir so eine gewisse Wagenburg-Mentalität und dann am Ende können wir nur selber uns helfen. Da brauche ich keinen Busfahrer von außen, keinen Fan, der mir gute Ratschläge gibt. Wir müssen es am Ende intern und auf dem Platz lösen. Und ich glaube, und das ist in Bochum halt, seitdem ich da bin, immer der Fall, wenn der Funken vom Rasen auf die Tribüne überschwappt, dann sind wir eine starke Einheit, und die gilt es halt auch wieder rauszuarbeiten.
Jetzt könnt ihr applaudieren. Also das Einzige, was du ja jetzt mal kurz zur ersten Folge unseres Podcasts, hast du ja gesagt, was du nicht gut kannst, ist trösten. Weißt du noch?
Nee, weiß ich nicht.
Doch, hast du gesagt. Hat gesagt, er kann nicht gut trösten. Das frage ich mich halt nach so. Kannst du das jetzt ein bisschen besser?
Ja, übst du das? Trösten war in Bezug auf Kinder, glaube ich. Da kann ich sehr gut trösten.
Nee, du hast gesagt, du kannst nicht gut trösten, Dieter.
Bei meinen Kindern schon.
Und bei der Mannschaft?
Ich glaube, bei der Mannschaft ist es kein Trösten. Ich meine, bei der Mannschaft gilt es einfach, authentisch zu sein, das zu sagen, was man denkt, dass man auch Spieler mal sagen kann, du, da muss ein bisschen mehr kommen, ja, und nicht irgendwie rumeiert und sagt, ja, war gut, und im Inneren denkst du, es war nicht gut. Also ich glaube, offene Kommunikation, dass die Spieler wissen, dass man ihnen vertraut, ich glaube, das ist ein ganz guter Weg.
Das haben die auch über dich erzählt hier am Montag. Immer einen coolen Spruch.
Ja, cool sind die alle, cool sind die alle. Sollten vom Tor cool sein, das wäre auch gut.
am Samstag in der Pressekonferenz nach dem Spiel hast du von Gier gesprochen. Euch fehlt die Gier. Und dann habe ich mich so gefragt, was meinst du denn genau damit? Beziehungsweise, wie willst du denn Gier erzeugen? Also gehört das zum Reparieren dazu? Also ist das ein Werkzeug, Gier?
Ich glaube, im Fußball brauchst du eine Gier nach Erfolg. Ja, ich glaube, jeder Leistungssportler, wenn der nicht sich Ziele setzt, wenn der nicht für sich irgendwie, wenn er eine gewisse Messlatte erreicht hat, die Messlatte wieder einen Zentimeter höher steckt, dann wirst du stagnieren und dann wird Stagnation ist Rückschritt, sagt man auch immer so schön. Aber so ist das. Ja, wir hatten am Samstag nicht diese Gier, Preußen Münster dazu zu zwingen, dass sie einen Fehler zu viel machen. Ja, es war so, wir hatten Situationen gerade am Flügel, wo wir bestimmt 15, 20 Mal in einer sehr guten Position waren, wo dann die Flanke oftmals beim ersten Münsteraner Abwehrspieler hängen geblieben ist, wo ich dann auch sage, geh doch mal rein in den Strafraum, versuch doch mal 1-gegen-1 zu spielen, versuch mal einen Elfmeter rauszuholen durch ein Foulspiel, komm mal zum Abschluss. Und wenn man immer vorher schon eine Flanke schlägt, die dann auch noch am ersten Mann hängen bleibt, dann meine ich das zum Beispiel mit Gier. Oder wenn ich das 1-0 gemacht habe, dann nicht verwalten, sondern jetzt mache ich das 2-0. Weil mit 2-0 bist du schnell am 3-0 und dann entwickelt sich Selbstvertrauen und das haben wir gerade nicht. Und das ist das, was mich ärgert, genauso eine Gier zu haben, unser Tor zu verteidigen. Ja, wenn man die beiden Gegentore vom Wochenende nimmt, dann hat das nichts damit zu tun, dass Preußen Münster überragend gespielt hat oder was Überragendes gemacht hat, sondern es war einfach zwei Zweikämpfe, die wir nicht zu Ende geführt haben, einer an der Mittellinie, einen 25 Meter vom Tor, dass die dann, oder der Mees dann den Ball so trifft, wie er ihn getroffen hat, ist dann eine eigene Geschichte, das ist dann auch Qualität, aber wir hätten beide Tore ganz einfach verhindern können. Und das meine ich mit Gier und zu erkennen, jetzt kommt Gefahr für unser Tor und jetzt muss ich alles dafür tun, dass diese Gefahr gelöscht wird. Ja, und das hat uns gegen Münster gefehlt. Das meinte ich mit Gier.
Aber wie macht man das denn jetzt? Weil jetzt hat man ja eigentlich auch Schiss vorm Scheitern, oder? Also
nein, ich glaube nicht, dass wir Schiss vorm Scheitern haben. Es geht darum, in Videosequenzen, was wir am Sonntag bereits gemacht haben, den Spielern das vor Augen zu führen, was ich meine. Genau das, was ich dir gerade mündlich erklärt habe, haben wir visionell den Spielern gezeigt. Ich sage, hier, das ist so eine Szene. Bei Kjell Wettchen war das, der wirklich ein 1-gegen-1 hat, der gut ist im 1-gegen-1, der dann am 16. aber den falschen Weg wählt, nach innen zieht, wo drei Münsteraner stehen, dann hängen bleibt. Ich sage, gehst du außen vorbei, bist du im Rücken der Viererkette. Für die, die es wissen, im Rücken sieht man gut aus meistens, wenn man im Rücken der Viererkette ist und hat die Möglichkeit, eine torgefährliche Aktion zu kreieren. Und darum geht es, den Spielern zu verdeutlichen, das ist jetzt eine Situation, da hättest du viel mehr draus machen können. Und davon hatten wir gegen Münster sehr viele.
Und es ist jetzt auch wichtig, dass du es nicht als ihr alle, also als Mannschaft und du eben auch als Cheftrainer, dass du eben es nicht als Problem, sondern als Herausforderung siehst und darüber das Selbstvertrauen kommt, eben auch in diese jungen Spieler, die vielleicht noch nicht die Körperlichkeit haben, die noch nicht das Selbstvertrauen haben?
Also die Jungen sind gerade nicht das Problem, nochmal. Also die Jungen machen es wirklich sehr, sehr gut. Ja, sind vielleicht auch ein bisschen unvorbelastet. Sie kommen mit einem jugendlichen Leichtsinn würde ich nicht sagen, aber mit so einem jugendlichen Turner her, ja, die sind erfrischend, die geben Vollgas. Da wissen wir auch, das kann vielleicht Richtung Herbst ein bisschen weniger werden, vielleicht bei dem anderen, was wir nicht hoffen. Kann aber passieren, weil sie eben über 34 Spieltage diesen Rhythmus haben müssen. Und jetzt bin ich wieder vom Faden abgekommen, weil ich über die Jungen gesprochen habe.
Ich habe dich gefragt, wie war denn der Faden? Herausforderung oder Problem? Also das war ja meine Frage. Du musst schon auf die Frage antworten.
Ja, also Probleme sehe ich. Ja, man darf sie auch als Problem benennen. Wichtig ist, dass wir Problemlösungen finden. Ja. Und das ist nicht immer eine Herausforderung. Ich glaube, eine Saison ist immer eine Herausforderung, weil du nie weißt, was du kriegst. Ja, eine schwerste Verletzung von Ibu Sissoko haben wir uns alle nicht gewünscht. Ja, er fällt uns jetzt 4 Monate aus. Aber es ist für mich einer der wichtigsten Bausteine für diesen Kader gewesen, der jetzt nicht da ist. Und das sind Herausforderungen, wie wir dann dieses Problem Sissoko aufgrund der Schwere der Verletzung intern auffangen können, kriegen wir es gelöst. Auch das war eine Diskussion, wo ich gesagt habe, wollen wir nicht noch einen Sechser über einen Sechser nachdenken, einen Zukauf. Das haben wir dann ganz kritisch gesehen. Meine, viele werden oder einige werden es von euch wissen, einige nicht. Wir haben mit Erhan Masovic auch einen Spieler gehabt, der eigentlich für die Sechserposition auch noch in Frage kommt.
Kannst du mir auch erzählen?
Ja, aber ich erzähle es jetzt mal den Leuten, du hast jetzt genug gehört. Dass er halt mit einem Lungenkollaps ausfällt, eine Verletzung, die ganz selten ist im Fußball. Beim VfL Bochum haben wir die in den letzten 3 Monaten 2 Mal gehabt. Und Dann haben wir auch diskutiert, holen wir noch einen Sechser dazu, weil Iba uns eben 4 Monate ausfällt. Dann haben wir mit dem Arzt gesprochen, mit dem Physio gesprochen, mit dem Reha-Trainer gesprochen, wie weit ist Erhan? Da haben sie mir gesagt, du, nach der Länderspielpause im September wird Erhan wieder dabei sein. Wir brauchen jetzt nicht einen Sechser holen. Und das ist für mich ein guter Prozess. Dann haben wir darüber gesprochen. Wir treffen eine Entscheidung und sagen, wir holen keinen Sechser mehr. Wir vertrauen Kai Lenz, der das herausragend gemacht hat jetzt in den letzten Spielen. Ja, und wir haben mit Erhan Masovic, wenn dem Kai mal die Luft ausgehen sollte, was ich nicht hoffe, haben wir auf jeden Fall jemanden, der diese Position spielen kann. So läuft das ab und von daher ist so eine Saison, ist meistens eine Saison, egal ob du oben oder du musst immer Probleme lösen. Das ist auch eine Aufgabe.
Und ist das jetzt eine Herausforderung für dich hier zu sitzen? Also nachdem du 3 Punkte aus 4 Spielen hast, dich hier hinzusetzen und zu sagen, hallo Bochum?
Ne, die Herausforderung war die Herfahrt von Hannover heute. Über die A2, das war die Herausforderung. Nein, ich glaube, es ist egal, wann ich hier sitze. Wenn ich jetzt 12 Punkte hätte, wäre ich nicht anders, als wenn ich jetzt 3 Punkte hätte. Ich nehme einfach die Situation.
Dann treffen wir uns nochmal, wenn du 12 Punkte hast hier.
Ja, ich hoffe, dann sehen wir uns ja schon bald. Hoffentlich, ja. Nein, also ich glaube, das gehört doch dazu. Ich kann doch nicht nur, wenn die Sonne scheint, und hier scheint sie Gott sei Dank, heute Abend mich hinsetzen und sagen, ich bin der Oberschlaumeier, ich mache alles richtig. Ich stelle mich viel lieber hin, wenn wir nur mit 3 Punkten dastehen und die Kritik ist da, weil ich glaube, dann kann man auch Ihnen heute erklären, warum es vielleicht gerade nicht so gut läuft. Und die, die das hören wollen, hören das. Und die, die das nicht hören wollen, werden weiter kritisieren. Und damit gilt es dann umzugehen.
Jetzt hast du mir eine geile Brücke gebaut. Und zwar Oberschlaumeier und Herausforderung. Weil ich habe ja mit Philipp Hofmann und Gerrit Holtmann Tabu gespielt. Und gehört, ja. Das ist so gut angekommen, deswegen habe ich was vorbereitet. Da müsste aber der VfL-Pressesprecher Jens Fricke auf die Bühne kommen, weil ich brauche ja 2 Leute. Wäre das okay? Das ist gar nicht abgesprochen. Cool. Und meine Radio Bochum-Kollegin Kira Kosthorst ist die Schiedsrichterin. Ja, hallo Jens, wie schön. Also ich würde sagen, das ist so gut angekommen. Deswegen habe ich vorbereitet, ich habe nur 3 Begriffe. Und ich würde sagen, Dieter, du erklärst es dem Jens. Oder wie wollen wir es umgekehrt machen?
Tabu habe ich gespielt, da war ich wie alt? Gab es ja, das schon, als ich jung war?
Das gab es ja. Vielleicht schon. Dieter Hecking hat übrigens am 12.09. Geburtstag, da ist das Spiel gegen Paderborn. Ne? So richtig. Das war jetzt aber ganz schön mäßig, dieser Applaus hier. Also wisst ihr, wie man Tabu spielt? Es ist das Folgendes. Ich habe 3 Begriffe. Die habe ich auf ein Plakat geschrieben, das zeige ich euch gleich. Auf der anderen Seite stehen die Begriffe, die man eben nicht sagen darf. Das ist ein bisschen tricky. Und du musst es ihm erklären. Ich würde sagen, du erklärst es Jens, oder? Dann hast du mehr zu tun, weil wir wollen ja gucken, wie wortgewandt du bist, Dieter. Also am besten, du stellst dich am besten, weil du musst dich einmal umdrehen. So, warte, ich bin. Du musst mal kurz überbrücken, ich muss mal was holen, du musst was erzählen, Dieter, ins Mikro. Erzähl mal kurz im Publikum.
Ja, also Tabu habe ich ewig nicht gespielt. Das kann jetzt eigentlich nur eine Lachnummer für euch werden, aber ihr seid ja dazu da, dass ich euch unterhalte heute Abend. Die Dani brauchen wir eigentlich gar nicht, ich könnte das ganz alleine machen. Ja. Nein, aber ich bin echt froh, dass ich heute Abend hier bin. Und
Frechheit.
Wer mich hier ab und zu, ich bin sogar öfters hier am Kemnader See, weil ich hier gerne laufen gehe. Also wer seine Jogging-Schuhe anzieht, den Kemnader See-Runde kann ich sehr empfehlen. Die macht sehr viel Spaß.
Das ist eine Einladung, er würde sich gerne mit euch treffen.
Ich soll doch jetzt reden.
Ich bin wieder dran.
Ach so,
schon. So, pass auf, Jens, guck weg. Dieter, du darfst jetzt gucken.
Ich guck auch weg.
Nein, du musst jetzt gucken und ihr dürft auch gucken. Seht ihr das? So, pass auf, Dieter. Jetzt kommt ja erst das Schwierige. Diese Worte darfst du nicht sagen. So, warte mal, ich habe noch den Zettel, den kannst du dir in die Hand nehmen.
Okay.
So, da siehst du genau, was du nicht sagen
darfst. Jens, guck mal, hier ist der Zettel.
Nein.
Hier. Aber Jens, das weißt du. Da brauche ich gar nicht viel sagen. Das kriegst du hin.
Okay, nicht gucken, Jens. Ich stelle mich jetzt.
Darf ich ihm die Worte sagen, die ich nicht verwenden darf?
Nein.
Ach, darf ich nicht, okay. Also Jens, du musst schon
dich konzentrieren.
Konzentriere dich jetzt, ne? Du siehst jetzt nicht mich als Privatperson und das, was ich mache, ne? Weißt du?
Und ich hoffe, er weiß das.
Ja, das weiß er. Und es gibt so einen Begriff, über den ärgere ich mich immer, das weißt du, weil ich ja zur älteren Generation gehöre. Ja? Und es gibt so Trainer, die haben jetzt so...
Stopp! Kira Tröte!
Wo denn?
Das erste Wort, du darfst auch nicht dieses.
Das hast du mir doch nicht gesagt.
Dieter, das
nur die Worte unterm Strich, darf ich nicht
Stopp.
Sagen.
Er darf weiter.
Das so sind die Regeln.
Du weißt jetzt fürs nächste Mal. Er darf weitermachen, oder? Darf er weitermachen? Ja.
Also Jens, aber ich sag mal, das Wort, was du sofort bringst, also ich gehöre der älteren Generation an.
Quatsch. Ja,
und die jüngere Generation. Nein, pass auf. Warte, es kommt jetzt. Und die älteren Trainer haben früher die Schreibmaschine benutzt. Und die jüngeren?
Das ist die Generation Laptop-Trainer.
Jens Fricke, meine Damen und Herren. Ja, gut.
Jens, entschuldige, dass ich dich mit reingerissen habe, aber Trainer, ihr unterm Strich, guck, wie muss ich das deuten? Darf ich doch sagen.
Okay.
Also die Regeln überdenken.
Wie wollen wir es weitermachen? Soll Dieter weiter erklären?
Ja. War gut, ne?
Ja,
war richtig. Gott sei Dank habe ich mir Schreibmaschine gemerkt.
Okay, warte.
Ja?
Es sind auch nur drei, Dieter.
Ja, aber wieso dauert das so lange bei drei?
So. Also?
Also?
Weggucken, Jens. Warte. Seht ihr? Nicht lesen, bitte.
Gib mir den kleinen Zettel sofort, komm.
Nee, ich muss es jetzt einmal kurz umdrehen, auch für das Publikum.
Boah. So.
Ja, da habe ich gut geguckt, ne? Hier, warte, hier ist der kleine Zettel und jetzt pass auf.
Okay, Jens, weißt du, sicher. Ja? Warte, ich muss mal die Worte gucken. Ach, schade, das steht drauf.
Ja, na, klar. Kira, du passt auf, ne?
Aber, Jens, warst du, ich weiß gar nicht, ob es nur in der ehemaligen DDR ein Fortbewegungsmittel war.
Oh, das wollte ich aufschreiben.
Was?
Ja, sag weiter.
Ja, ist ein Zweirad und hat mit dem Fußball zu tun. Das weißt du, Jens. Enttäusch mich nicht.
Schwalbe.
Ja.
Sehr gut.
Aber so. Das war jetzt eine klare Nummer, ne?
Aber Dieter, ich habe es auch leicht für dich gemacht, weil ich wollte dich nicht vorführen.
Nee, das war schon
okay, schwer. Der dritte.
Fallen lassen. Wie soll man sowas erklären? Fallen lassen.
Okay. Wie denn fallen lassen?
Er stand da bei Schwalbe.
Okay, der letzte. Jens, guck weg. Warte.
Okay.
Dieter, guck, lies.
Ja.
Aber leise.
Ja, das war so klar. Karl war noch falsch geschrieben. Was?
Hab ich nicht gesagt.
Da ist ein Fehler, also. Kann ich ja sagen, oder? Also, das Spiel habe ich lange nicht gespielt, aber ich habe mal für eine sehr soziale Einrichtung im deutschen Fußball mal das Traineramt übernommen, Jens. Vielleicht hast du da mal von gehört. Tobi Schweinsteiger ist einer der Personen, die sich da sehr um Kinder mit Behinderung kümmern, die Fußball spielen. Und da gab es eine sehr tolle Veranstaltung am Tegernsee unten, der ich beiwohnen durfte. Und das ist eine Gruppe, die sich genauso nennt wie dieser Begriff, den wir suchen. Da du natürlich gerade zugehört hast und deine Ohren nicht zuhattest, wirst du wissen, um was es geht. Aber ich will einfach mal auf diese Organisation hinweisen. Wenn du jetzt das Wort noch sagen würdest, Jens, bei Manni Kals weißt du genau, was los ist.
Oh Mann, du darfst es nicht sagen.
Ja, aber ich will ja auf die Organisation hinweisen, weil wenn ihr sitzt ja Leute, die haben vielleicht auch für karitative Zwecke was über und ich würde gerne Werbung machen für die Bananenflanker. So, Jens, brauchst du nicht sagen. Hast du noch einen vierten Begriff? Ja, einen
Begriff hätte ich. Danke, hat Spaß gemacht.
Also geht bitte mal auf die Seite von Bananenflanker. Ja, ist wirklich eine tolle Einrichtung und es war jetzt nicht unabgesprochen. Ich habe mich nicht an die Regeln gehalten, aber das ist bei mir öfters der Fall.
Wir haben das so abgesprochen.
Hast du noch einen vierten Begriff?
Habe ich nicht. Ich dachte, du schaffst gar nicht so viele.
Dann habe ich einen versaut.
Ja.
Ja, das war ich. Das war der erste. Den zweiten haben wir souverän gelöst und den dritten mit dem Publikum zusammen haben wir es hervorragend gemacht.
Applaus, meine Damen und Herren, auch für Jens Fricke.
Ja, das war nicht so, ja. War nicht vorbereitet.
War doch trotzdem schön. Wir können noch ein bisschen weitersprechen. Wo ist der 18.39 Uhr bis 48 machen wir noch, ne? Oder? Schaffst du noch?
18.48
schaffen wir noch, ne?
Ja.
So, wo waren wir denn? Herausforderung. Dieter, wann fühlst du dich denn erfolgreich? Also ich meine jetzt wahrscheinlich, wo du Tabu hier so genial gespielt hast, ne?
Ja, 3 Punkte waren das.
Das wollte ich. Ich wollte, dass du dich mal erfolgreich fühlst.
Okay. Sollte der Podcast gelungen sein, morgen bei Radio Bochum alle Daumen hoch. Damit die Dani dann auch ein Erfolgserlebnis hat morgen früh. Ja, ich habe da nur eine Randfigur gespielt, okay. Nein, wann fühlt man sich erfolgreich?
Nein, du, nicht Mann. Achso, wann fühlst du dich erfolgreich?
Ich bin aber Mann.
Ja.
Ja, okay. Also ich fühle mich erfolgreich, wenn ich einfach was vorgegeben habe und es wird super umgesetzt und man spricht immer so gerne bei Trainern davon, was war so das perfekte Spiel. Ja, und ich habe in meiner Karriere, 800 Spiele gecoacht. Ja, wenn ich das sage, es gab vielleicht 3 Spiele, wo ich gesagt habe, von 800, das war das absolut perfekte Spiel. Ja, das war unter anderem Champions League Viertelfinale zu Hause, Wolfsburg gegen Real Madrid, 2-0 zu gewinnen und das Spiel komplett beherrscht zu haben. Das war für mich wirklich, da habe ich als Trainer endlich da gestanden, habe ich gestrahlt. Also wenn ihr mich damals gesehen hättet, hätte ich gesagt, boah, das war erfolgreich. Oder als ich mit Alemannia Aachen als Zweitligist meine erste Runde im UEFA-Pokal gespielt habe gegen OSC Lille, französischer Meister, und du gewinnst das Spiel als Zweitligist 1-0 gegen den französischen Meister. Und du weißt, dass du eigentlich individuell die ganz klar schwächere Mannschaft bist, aber die Mannschaft so geschlossen agiert hat, dass du weißt, dass alles funktioniert hat, um dieses Spiel zu gewinnen. Das sind so die Momente, wo du dich erfolgreich fühlst.
Und hast du auch sowas wie, ja, dürft ihr. Das ist dein Applaus, Dieter. Ja. Dein Erfolg. Und hast du auch was, sowas wie so einen größten Erfolg, dass du sagst, irgendwie Wolfsburg, DFB-Pokal oder...
Wenn man das jetzt nur rein vom Titel nimmt, natürlich ist der DFB-Pokalsieg mit Wolfsburg mein größter sportlicher Erfolg. Aber so sehe ich das nie. Ich sehe einfach so meine Karriere an, wo bin ich hergekommen, habe irgendwo in der dritten Liga als Trainer angefangen, habe eine mittelmäßige Spielerkarriere gehabt, in der zweiten Liga hauptsächlich. Und ich bin einfach erfolgreich für mich, weil ich diesen Weg von ganz unten bis in die Champions League geschafft habe, wo ich mir immer als Ziel gesetzt habe, ich will mal Bundesliga-Trainer werden. Das habe ich gelöst. Und dann zu sagen, jetzt willst du irgendwann mal einen Titel gewinnen, dann wirst du DFB-Pokalsieger, gewinnst den Supercup in Deutschland. Dann ist das der nächste Titel, dann sagst du irgendwann, so und jetzt in der Champions League möglichst weit kommen. Ich glaube, darauf bin ich stolz, das macht mich froh, weil ich diesen Weg gegangen bin, der ist nicht nur so gegangen, ja, auch gerade ist es wieder mehr so, ja, aber gerade das sind die Phasen, wo du nicht nur ich als Trainer, sondern generell als Mensch, da zeigst du, ob du in den Spiegel gucken kannst, hatten wir heute auch schon, und wenn ich da reingucke und sehe mich und weiß, ich habe alles dafür getan, aber das Ergebnis stimmt trotzdem nicht, dann weiß ich, dass ich trotzdem auf dem richtigen Weg bin und der fragt mich nicht ständig oder macht mich klein oder versuche irgendwo noch was zu finden. Ich glaube, das große Ganze stimmt und irgendwo kommt das Glück auch wieder zurück.
Und bei diesem besagten Spiel, was ich gerade gesagt habe, Abstieg, da bist du ja in die Kurve gegangen und die Leute haben gerufen, wir wollen den Trainer sehen. Und die haben dich absolut gefeiert, die haben die Mannschaft absolut gefeiert. Und ist es für dich dann auch so, dass du dich erfolgreich fühlst und denkst, kann sogar absteigen und die Leute feiern mich?
Nein, ich glaube, das war sehr emotional, glaube ich, an diesem Nachmittag. Erstmal der Abstieg stand fest mit der Niederlage gegen Mainz. Ich glaube, dass wir so eine ausgesprochene gute Stimmung hatten, war sicherlich einerseits geschuldet, dass unsere Fans es hervorragend verstanden haben mit dem doch schon lange sich anbahnenden Abstieg, denn wir wissen alles, was gewesen ist, brauche ich nicht mehr darauf eingehen, dass der Fan eigentlich vorbereitet war über Wochen, dass es passieren kann. Dazu kam natürlich, dass wir mit zwei absolute Sympathieträger mit Gambo und mit Toto Losilla an diesem Nachmittag verabschiedet haben, so dass die trotz des Abstiegs natürlich einen absolut würdevollen, klasse Abschied bekommen haben von den Fans. Dass dann meine Person nochmal gefordert wurde, hat mich ein bisschen überrascht in dem Moment, weil Abstiegstrainer werden nie gefeiert, habe ich noch nie gesehen. Und ich habe es einfach so gesehen, dass das eine Ermunterung war für mich, Dieter, gut, du hast dich zu uns bekannt, du bleibst in der zweiten Liga, das rechnen wir dir hoch an und versuche es, ja, so wie ich es gesagt habe, ich versuche es zu reparieren mit dem Team. Wir sehen jetzt, es wird schwieriger als vielleicht von vielen vermutet, aber ich habe es gewusst, dass es kein einfacher Weg wird, weil der Umbruch halt wirklich extrem groß ist. Trotzdem müssen wir besser spielen, das ist auch klar. Aber das war ein Nachmittag, der sicherlich, wenn ich irgendwann mal auf der Parkbank in Niedersachsen sitze und gucke den Wolken zu, dann denke ich, das war ein schöner Nachmittag trotz des Abstiegs.
Das stimmt. Jetzt ist es ja so, dass das ist gerade gesagt, die Fans haben dich wahnsinnig gefeiert, die haben die Mannschaft gefeiert. Ich war auch dabei. Das ist auch ein Nachmittag, den ich nicht vergessen werde, wenn ich irgendwann auf meiner Bank in Bochum sitzen werde und in den Himmel schauen werde. Mit Kira vielleicht. Jetzt kippt ja gerade so ein bisschen die Stimmung. Mir haben Freunde aus Berlin geschrieben, sag mal, was habt ihr eigentlich für Stimmungsschwankungen als Fans beim VfL? So, hört doch mal auf damit. Also das mal der Blick von außen auf unsere Fans.
Sagen die Berliner.
Ja, sagen die Jetzt frage ich dich.
Die sind auch Stimmungsschwankungen unterworfen gerade.
Jetzt frage ich dich, ich frage dich jetzt nicht, ob du auch Stimmungsschwankungen hast. Nein, ich frage dich jetzt, sag mal, wie nimmst du das denn wahr? Du warst ja auch am Samstag im Stadion, ne?
Und, nee, ich war nicht da.
Ja, ich meine, das war wirklich nicht schön. Also man hat die Ultras noch gehört, die Fans haben die Mannschaft ausgebuht, ausgepfiffen. Und das war, den Nachmittag werde ich auch so schnell nicht vergessen. Also wirklich, ja, aber, fand es krass, das habe ich noch nie so erlebt.
Ja gut, irgendwo verständlich. Ja,
ist aber, es wirklich verständlich? Sagst du das nur so?
Nein,
oder?
Lass mich doch mal ausreden. Nein, es ist doch so, als Fan vom VfL Bochum weißt du, dass du... Wenn
zwei Minuten noch bis 18:48, Entschuldigung. Okay.
Weißt du, wenn du in der ersten Bundesliga spielst mit den Rahmenbedingungen, die der VfL hat, dass es irgendwann nochmal wieder runtergehen kann. Jetzt waren wir 4 Jahre in der ersten Liga, wir sind wieder abgestiegen, ja. Und dann ist natürlich trotzdem die Erwartungshaltung so, es wird davon gesprochen, wir haben einen hohen Etat, das Budget ist da, wir haben einen Trainer gehalten, wir werden neue Spieler holen. Und natürlich ist die Erwartungshaltung beim Bundesliga-Absteiger immer, dass du gleich wieder oben mitspielst. Holstein Kiel, gleiche Problem wie wir gerade. In den letzten Jahren gab es immer Mannschaften, die abgestiegen sind aus der Bundesliga, die Probleme hatten. Wir haben gehofft, dass wir diese Probleme nicht bekommen. Jetzt scheinen sie nach 4 Spieltagen da zu sein, dass es sonst ähnlich geht wie andere Mannschaften. Das wollten wir nicht. Ja, aber am Ende des Tages ist es so, es bringt keinem was. Ja, das ist ja das Schwierige. Ich verstehe, wenn die Leute pfeifen, weil sie enttäuscht waren, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Damit müssen wir leben, damit müssen wir umgehen. Aber am Ende des Tages hilft es keinem. Es hilft den Fans mal seinen Frust rauszulassen, aber die Enttäuschung ist trotzdem da. Es hilft der Mannschaft nicht, weil die schon, wie ja auch passiert, mit Widerwillen vor die Kurve gehen, weil die lassen sich dann, müssen sich das dann anhören, ob das dann immer druckreif ist, lasse ich mal dahingestellt. Da hast du keine Lust drauf als Spieler. Dann sagen die, ja, dann spielt doch besser. Ja, aber es kommt nicht, wenn du dann das Gefühl hast, beim ersten, und das muss ich allerdings mal zum Schutz der Fans auch mal sagen, es war bis zur 89. Minute eine klasse Unterstützung. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Das habe ich auch wahrgenommen.
Aber klasse Unterstützung?
Doch, die Stimmung war da und man hat uns versucht zu helfen, über den Punkt zu kommen. Wir als Mannschaft sind nicht drüber gekommen. Dann liegt es doch, was ich eben schon mal gesagt habe, daran, wir müssen es schaffen, den Funken auf die Tribüne zu bringen. Und wenn dann mal eine Phase im Spiel ist, wo wir uns schwer tun, glaube ich, hilft uns das Publikum. Und das müssen wir hinbekommen. Und das war am Samstag nicht der Fall. Die Fans haben alles versucht. Wir haben unsere Leistung nicht gebracht. Und wenn dann der Fan in der 89., 90. Minute, wenn der gefühlt 10. technische Fehler...
18:48, genau.
Ja.
So, du darfst trotzdem weitersprechen.
Ja, wenn in den letzten 10 Minuten der
10. Fühlst du was bei 18:48?
Moment jetzt. Ich will es jetzt zu Ende erklären. Ich glaube, weil es wichtig ist, weil ja. Ich glaube, hier sitzen Multiplikatoren, die im Stadion sind, die das weitergeben können. Wenn wir natürlich dann 10 technische Fehler haben in den letzten 10 Minuten, dann bin ich auch am Kochen. Dann würde ich auch pfeifen, weil es ist unverständlich. Aber die Jungs machen das nicht absichtlich. Dann kommen die Nerven dazu, dann kommt die Aktion dazu, die nächste Aktion misslingt, der Druck der Niederlage wächst, man weiß, scheiße, wenn wir heute wieder verlieren, dann kommen wir nicht da unten weg. Das spielt sich alles im Kopf ab. Und wenn du dann natürlich von außen noch ein Feedback bekommst, es ist auch noch alles scheiße, dann wie willst du dann noch eine positive Energie entwickeln als Mannschaft? Das schaffen die wenigsten. Und deshalb ist einfach nur, ja, ihr seid trotzdem da, natürlich. Ja, das will ich ja damit sagen. Und deshalb hat der Fan für mich das Recht, zu pfeifen, aber eben auch dieses Verständnis für die Mannschaft zu haben, dass wenn sie dann vor die Kurve kommt, ja, und dann wirklich, ich sag's mal so wie es war, durchbeleidigt wird, nicht von allen, aber von vielen, dann würde ich einen von euch sehen, der sich da freiwillig hinstellt. Keiner. Da sagt jeder, das müssen sie aushalten. Aber es sind genauso Menschen wie du und ich und die mit Emotionen da sind, die wollen, ja. Und wenn ich dann da stehen würde, dann würde ich eher, ich würde dann wütend werden. Ich sage, jetzt haltet die Fresse. Ja, das macht man auch nicht. Aber so ist es. Und so kommen die Spieler in die Kabine und sagen, das bringt uns eigentlich gar nichts, vor die Kurve zu gehen. Wir sind jetzt da hingegangen, weil wir nicht noch mehr Gepfeife haben wollten, weil wir nicht, dass da noch Ultras über den Zaun springen. Wir sind deswegen da hingegangen. Aber
dass da einer sich hinstellt. Dann lieber zwei Tage später ein Treffen mit den organisierten Fans machen. Jeder kann sich einmal auskotzen hinter verschlossenen Türen. Das ist immer für mich der bessere Weg. Auch wenn ich Verständnis habe, wenn man 2-1 verliert und den 10. technischen Fehler macht in der 90. Minute, dass dann die Leute das Recht haben zu pfeifen. Damit müssen wir leben.
1848.
1848 wünschen sich die Bochum-Fans, also ich habe das der Dani im ersten Podcast gesagt, ja, für mich ist 12.09, also wenn ich um 12.09 Uhr auf die Uhr gucke, geht es mir immer gut, das ist mein Geburtstag, das hatten wir eben schon mal. Und jetzt haben wir dann in dem ersten Podcast rausgefunden, dass wenn wir 1848 haben, dann sollten wir beiden immer dann ein gutes Gefühl haben, also das nur zur Erklärung.
Und ihr ja bestimmt auch. Dieter, du hast ja eh ein gutes Gefühl. Ich mache noch einen Moment weiter, oder Heri? Darf ich noch? Oh, danke. Soll ich noch ein bisschen weitermachen? Ja. Willst du auch weitermachen?
Ja, Konzerte laufen ja noch nicht, ne? Und wir sollten ja die Konzerte überbieten, ne? Hast du gesagt.
Genau.
Ja.
Also, genau, die sollten erst gar nicht da reingehen. Also häng dich voll rein, Dieter. Sag mal, von wegen 1848 und Castroper Hochfahren, das hast du ja auch im ersten Teil unseres Podcasts erzählt. Wir machen übrigens noch 4 oder 5 Teile, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst, dass es das Präsidium auch weiß. Ich fühle, wenn ich neben dir sitze, wenn ich dich unten stehen sehe am Spielfeldrand, dass du den VfL, dass das nicht nur eine Liebelei ist, sondern dass das wirklich Liebe ist. Also, dass, wie du über den VfL sprichst, wie du mir erzählt hast, dass du bleibst, trotz zweiter Liga, trotz Abstieg, ist das so?
Boah, Liebe ist natürlich ein großer Begriff. Ja,
kennen jetzt wir alle. Pass auf, was du sagst.
Ich passe jetzt auf, was ich sage, ja. Nein, ich glaube, es ist ja auch ein bisschen bekannt, wer sich mit meiner Person oder mit meinem Wechsel zum VfL Bochum beschäftigt hat. Es ist das erste Mal, dass ich da arbeiten darf, wo ich geboren wurde, nämlich im Ruhrgebiet. Und das war erstmal für mich schon mal eine Riesenherausforderung. Und ich hatte immer so eine gewisse Affinität zum VfL Bochum. Ich bin in der Castroper Straße zur Polizeischule gegangen, musste also nur über die Straße gehen, um Fußball zu gucken. Und da war immer so eine gewisse... Ja, wenn ich hier als Gästetrainer war, wenn ich hier Scouting-Spiele mir angeguckt habe, ich habe mich immer sehr, sehr wohl gefühlt in Bochum. Und ab eigentlich vom ersten Tag, wo Ilja Kenzig mich angerufen hat, gesagt, du Dieter, willst du den VfL Bochum trainieren? Traust du dir das zu, uns da unten rauszuholen? War sofort etwas da, wo ich gedacht habe, genau das ist das, was ich jetzt will. Eine ganz schwierige Aufgabe, das wusste ich. Ich hätte auch Nein sagen können, ich habe es trotzdem gemacht. Ja, weil ich einfach, ich habe jetzt mal die Möglichkeit, da zu arbeiten, wo ich groß geworden bin. Und ich glaube, dieses Gefühl, wenn man an seinen Heimatort zurückkommt, an seinen Geburtsort zurückkommt, Castrop-Rauxel, mein Geburtsort, und dann in der Region was wiederzugeben, den Leuten mit meiner ganzen Erfahrung, die ich im Fußball gemacht habe, diese ganze Euphorie habe ich mit reingebracht vom ersten Tag. Und wer mich aber auch kennt, weiß, dass ich bei den anderen Vereinen genauso war. Also wenn man mich kriegt, kriegt man mich zu 100%. Ich bin dann wirklich 24/7 für diesen Verein ansprechbar. Man kann mich nachts um 12 anrufen, man kann morgens um 3 Uhr wecken. Ich werde sofort da sein, um dem Verein das bestmögliche Dieter-Ecken-Paket zu geben. Und das ist beim VfL Bochum genauso. Und trotzdem ist es nochmal was ganz, ganz anderes, wenn du in der Region deiner Geburtsstadt arbeiten darfst und hoffentlich viel von dem zurückgeben kann, was ich damals erfahren durfte.
Man könnte auch sagen, er ist verliebt fürs Leben, oder? So könnte man es auch sagen, oder?
Wenn du das meinst, dass ich verliebt fürs Leben bin, okay, dann frage ich, was meine Frau sagt, aber okay.
Ich muss euch was sagen, ich muss dir auch was sagen. Heute Abend hatte ich eigentlich Konzertkarten für Herbert Grönemeyer, ja? Und ich sitze hier neben Dieter Hecking, ja? Weil ich neben Dieter Hecking sitzen will. Du weißt, was das bedeutet, ja? Also eigentlich Dortmund heute Abend, Herbert, aber ich sitze hier, weil ich mit dir sprechen will. Ja, der ist ja
genau.
Weil er in Dortmund ist.
Was wollen wir in Dortmund? Also hier kommt schon die Richtige, was wollen wir in Dortmund? Ja? Lass Herbert Herbert sein, aber wir sitzen in Bochum.
Weißt du, warum ich gerade auf Herbert kam? Weil ich dich eigentlich fragen wollte, kannst du auch den ganzen Song auswendig? Und dann habe ich aber erst das erzählt. Ich frage den jetzt
welchen
nicht
Song? Welchen Song?
Ja, natürlich Bochum.
Ja, Bochum.
Fragst du jetzt wirklich welchen Song?
Ja, er hat mich nur meine ganze Jugend verfolgt, ja. Dieser Herbert. Ja. Ja, und ich war bei so unzähligen Konzerten, aber ich bin ein ganz schlechter Sänger. Okay. Wenn meine Musiklehrerin, die wahrscheinlich jetzt nicht mehr unter uns ist, die war damals schon mit 70 so weit, dass sie gesagt hat, geh du lieber Fußball spielen, singen wird nie was. Also ich verschone euch, ich singe nicht Bochum mit euch.
Dann sag mal auf den Text.
Also Dani, dann das machen wir jetzt nicht, da würde ich hoffnungslos versagen.
Dann lass uns doch mal die Aufstellung gegen Paderborn besprechen. Vielleicht wäre das
okay, da bin ich sicher. Ja, kommt drauf an, wer...
Wie spielen? Variables 4-4-3?
Ja, da gibt es eine schöne Geschichte. 4-4-3 ist ja gut, so werden wir ja nie spielen, das weißt du. Ich erzähle euch mal eine Geschichte, da hatte ich eine ähnliche Diskussion in Hannover. Ja, da ging es auch darum, Mensch, Hecking, spiel auch mal mit zwei Spitzen. Ja, und dann gehe ich ins Eishockeystadion, da gibt es den Pferdeturm in Hannover, berühmt-berüchtigt. Die Hannover Indians spielen da, ein ganz Traditionsverein im Eishockey. Und ich komme da so vor der Fankurve der Indians entlang, da ruft eine Frau, Mensch, Hecking, spiel doch mal 4-2-2. Ah ja, sag ich, spiel mal den nächsten noch mit 8 Mann. Okay, können wir machen. Ja, also ihr seht, es ist immer wieder herrlich, wie man über Fußball diskutieren kann. Und wenn wir 4-4-3 spielen in Paderborn, dann spielen wir ohne Torwart. Können wir aber machen.
Aber brauchst du noch Beratung von ein paar Fans hier nach vielleicht?
Ich glaube, im Nachgang wird mir der eine oder andere Hinweis vielleicht auch nochmal zufliegen. Aber ich bin für alles offen. Ich will einfach die 11 haben, die am Ende in Paderborn gewinnt.
Wir auch. Und du hast ja auch den Toto.
Ja, Toto, ich glaube, das ist jetzt ein berechtigter Hinweis. Jetzt kommt das, was
ja, jetzt
du
kommt das, was ich
vom ersten Tag an deinen Liebling nochmal hier präsentieren möchtest. Toto.
Ich möchte endlich über Toto sprechen.
Über Toto. Toto ist bekannt, hat seine Karriere im letzten Sommer ja beendet, muss ich jetzt wirklich sagen. Wir haben dann lange diskutiert mit Dirk Dufner, Ilja Kenzig, was können wir Toto für die Zukunft anbieten im Verein. Er hat gesagt, er würde gern was im Verein machen, könnte sich sowas in Richtung Trainer vorstellen. Und dann habe ich so überlegt, Mensch, was fehlt uns eigentlich im Trainerstab? Und dann bin ich relativ schnell drauf gekommen. Es gibt mittlerweile, der Trainerstab eines Bundesliga-Trainers oder Zweitliga-Trainers ist ja mittlerweile enorm angewachsen. Eigentlich braucht man einen Cheftrainer gar nicht mehr, weil man hat ja für alles was anderes. Ja. Und es gibt Übergangstrainer, heißt das neue Wort. Übergangstrainer, das sind die Trainer, die sich hauptsächlich mit den Nachwuchsspielern beschäftigen, die im Profikader trainieren oder jetzt auch schon spielen. Beziehungsweise unsere Top-Talente, die in der U19 spielen, U17 spielen oder in der U21 spielen. Und dann habe ich mit Toto darüber gesprochen, habe ihm die Idee gesagt, Toto, könntest du dir vorstellen, mit den besten Nachwuchsspielern Bochums ganz eng zusammenzuarbeiten? Ja, was heißt denn das? Der Toto, das heißt, dass du dir die Spiele angucken sollst, dass du dir die Trainings angucken sollst, dass du die Spieler betreuen sollst, die bei den Profis schon im Kader sind, dass du mit denen Analysen machen sollst, Videoanalysen, dass du ihnen komplett deine Erfahrung mitgibst, was du erleben durftest als junger Spieler, als erfahrener Spieler. Ich glaube, du hast einen Erfahrungsschatz wie kaum ein anderer und vor allen Dingen hast du noch die Nähe zu dieser Generation Fußballer. Und da habe ich das Leuchten in Totos Augen gesehen und gesagt, Dieter, ich glaube, da muss ich gar nicht lange drüber nachdenken. Genau das will ich machen.
Nein, er hat gesagt, Dieter, la vie est belle.
Ah, oui. Was immer das heißen mag, Französisch kann ich nicht.
Das Leben ist schön.
Das Leben ist schön, okay. Und da war das Eis zwischen mir und Toto erneut gebrochen. Er war ein herausragender Kapitän in den letzten 7-8 Monaten, obwohl er nicht immer gespielt hat bei mir, hat aber diese Rolle überragend ausgefüllt. Und jetzt muss ich sagen, war das mit einer der besten Entscheidungen, seitdem ich in Bochum bin, Toto mit dieser wirklich nicht einfachen Aufgabe zu betreuen. Und er macht es wirklich herausragend und zeigt einmal mehr, welche herausragende Persönlichkeit Toto Lucilla ist.
Am Samstag alle zum Spiel, ne? Sehen wir uns, oder? Ja, wie schön. Hören auch gleich mal auf, Dieter. Aber ich wollte dir noch eine Frage stellen. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Also ich habe noch ein paar auf meinem Zettel. Das heißt, wir können wirklich noch 4 oder 5 Folgen machen. In 5 Jahren. Ich habe 3 mögliche Antworten. Und
Tabu.
Einmal pass auf. Also, in 5 Jahren. Erstens, Trainer Champions League HSV.
Nein.
Warte, du musst doch erst, weil ich muss erst alle vorlesen. So. Beim Abäppeln in Hannover? Nee, sag mal nein, weil da musst du nämlich beim 3. Jahr sagen. Das wäre gut. Sag mal nein.
Erst 3.
3 ist als beständiger Trainer beim VfL Bochum.
Also ich hoffe, dass meine Mannschaft mir den Gefallen tut, möglichst bald erfolgreich zu werden. Weil das ist eben so im Fußball, das wissen wir auch, die Ergebnisse müssen auch kommen. Aber dass ich mich wohlfühle beim VfL Bochum, ich glaube, das merkt man nicht nur heute Abend. Das ist einfach so, ich glaube, dass der Verein kann wirklich sich für die Zukunft, müssen wir uns neu aufstellen, das ist so. Ich glaube aber, dass die ersten Flöcke gesetzt worden sind, dass wir uns zurückbesinnt haben, auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu fördern, dass wir versuchen müssen, Spieler zu finden. Das war auch in diesem Sommer nicht ganz hundertprozentig geglückt, glaube ich, die sich den VfL Bochum als nächsten Step sehen. Und dass wir wirtschaftliche Voraussetzungen schaffen, die es möglich machen, so Spieler wie Onyeka, Kielwettchen nicht nur zu leihen, sondern sie fest zu verpflichten. Dass, wenn uns das gelingt, glaube ich, dann ist der VfL Bochum auf jeden Fall weiterhin auf der Fußballlandkarte in der Bundesliga, zweiten Bundesliga zu Hause, bei allen Schwierigkeiten. Und das Abäppeln in Hannover kann ich immer noch machen, das kann ich auch in 10 Jahren noch machen. Und genau. Das erste, der HSV, glaube ich, wird so schnell nicht in der Champions League spielen.
Ja, komm, ist alles möglich. Okay, ja. Jetzt kommen die Fragen von Kollegen Philipp Rentsch. Okay. Nein, das war ein Scherz.
Okay, leg los. Nein. Doch, kannst du machen, wir haben uns ja ausgesprochen.
Ja, wir haben uns ausgesprochen. Dieter, aber nochmal ganz kurz, ich wollte jetzt eigentlich aufhören, aber jetzt muss man mal sagen, zweite Liga, glaubst du denn noch an den Aufstieg? Weil das ist eigentlich das, was ich auch mit Philipp Hofmann und Gerrit Holtmann hier am Montag besprochen habe. Die haben eigentlich lauthals Ja geschrien. Was schreist du?
Ja, dann hätten sie gegen Münster mal gewinnen sollen. Ne? Das wäre besser gewesen, wenn sie das so lauthals gesagt haben. Nein, wenn du aufsteigen willst und man sieht jetzt, Hannover scheint gerade sehr beständig zu sein, das waren aber die ersten 4 Siege. Ja, diese Liga ist sehr, sehr kompliziert. Ja, und jetzt sich hinzustellen, hier zu sagen, glaubst du an den Aufstieg? Ja, ist leicht gesagt, kann ich machen.
Ist auch eine total blöde Frage.
Nee, sie ist nicht blöd, sie ist ja berechtigt. Aber dieser Glaube ist das eine. Ja, aber du musst es aber auch in die Tat umsetzen. Und wenn wir es nicht schaffen, eine Gier zu entwickeln, um Spiele zu gewinnen, eine Gier zu entwickeln, dem Gegner die Grenzen aufzuzeigen, wenn wir nicht die Qualität erhöhen, und damit meine ich jetzt nicht noch, Transfers geht ja eh nicht mehr, sondern unsere jetzt vorhandene Qualität, und jeder Einzelne, ob ich nun 33 Jahre bin oder 18 Jahre bin, kann besser spielen wie das, was wir bis jetzt gemacht haben. Und das müssen wir erstmal hinkriegen. Und wenn wir das hinkriegen, dann kann es auch in eine Richtung gehen, die wir uns alle wünschen. Aber wie gesagt, davon zu glauben und jetzt zu sprechen, auf jeden Fall werden wir am Ende Dritter, Zweiter, Erster sein. Ich glaube, das wird mir auch keiner abnehmen heute Abend.
Ja. Ja. Ich war...
kurz geschockt.
Du bist ja, genau. Ich habe kurz überlegt, finde ich das jetzt ein gutes Schlusswort oder nicht? Und dann habe ich gedacht, ich habe noch ein anderes...
Eine Frage noch, ja.
Ich habe noch ein anderes Gutes, weil ich bin ja zum dritten Mal hier. Zwischendurch war ich auch privat hier und zwar bei Alvaro Soler hier am Sonntag. Und der hat was gesagt, das hat mich total berührt und das war so ein magischer Moment auf dem Zeltfestival. Und auch das finde ich magisch, dass du dich hier hinsetzt und dieses Canapé, was ja eigentlich im Schauspielhaus Bochum funktioniert, weil man zu zweit im oberen Foyer sitzt und es funktioniert einfach hier beim Zeltfestival auch, dass wir hier sitzen, du öffnest dich, ihr hört zu. Also ihr seid ja die ZuhörerInnen, aber es ist total schön, hier oben zu sitzen und man quatscht einfach und du öffnest dich und ich merke, dein Herz öffnet sich, mein Herz öffnet sich, eure Herzen öffnen sich. Und jetzt wieder, worauf ich hinaus wollte, ich war bei Varo und das war ein total schöner Moment hier auf dem Zeltfestival, weil hier ist einfach immer Magic. Hallo Björn, das ist der Veranstalter, der hat gesagt, ich soll das sagen. Und zwar hat er gesagt, ich habe einen Song geschrieben und es ging so ungefähr, was er gesagt hat. Gestern ist Geschichte, morgen ist ein Geheimnis und die Gegenwart ist unser Geschenk. Und das habe ich so mitgenommen am Sonntag und das werde ich für alle Zeiten mitnehmen. Und auch dieses Gespräch, Dieter, werde ich mitnehmen. Vielen Dank, dass du hier neben mir gesessen hast, dich so geöffnet hast. Und ja, Dieter, die Gegenwart ist ein Geschenk.
Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Nein. Wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du bei dir bleibst, dass du...
Ich?
Na, ich, du nicht. Dass ich bei mir bleibe, ja, und ich versuche, das hinzukriegen, wovon wir alle glauben, dass es wichtig ist, dass man Spiele gewinnt im Fußball. Das ist nun mal mein Business, da muss ich halt für gerade stehen und es lebt sich viel besser mit Siegen. Ich habe zu meinem langjährigen Co-Trainer gehört, zum Dirk Bremser, der ja auch ein Bochumer Junge ist, ist ja Dirk, der schönste Satz ist im Fußball für mich, nichts ersetzt Siege. Dann kann es, egal ob du glücklich gewinnst oder klar verdienst gewinnst, dann bist du am Sonntagmorgen sowas von relaxed. Diesen Sonntag war recht schwer aufzustehen, das sage ich euch ehrlich.
Meine Damen und Herren, Dieter Hecking, der Mann, der versucht zu reparieren. Er hat gutes Werkzeug für mich dabei. Vielen Dank fürs Dankeschön. Zuhören. Tschüss. Dieter Hecking.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/football fuel points TC.